Transaktionsanalyse fürs Ohr.
Der Podcast von Christi Nierlich
und Jörg Bolliger. Hallo und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zur Episode 177. Und wir haben wieder mal im Archiv der ZTA gekramt, gegrübelt, geforscht und sind da auf einen Artikel aus dem Jahr 1988 gestoßen, der auch sogar noch etwas älter ist. Da gibt es eine Erstveröffentlichung in der Zeitschrift Organisationsentwicklung von 1986. Also das sind ja schon bald 40 Jahre.
Ja.
Ist das richtig? Ja, ja.
Ja, ja.
40 Jahre und, wie wir finden, immer noch aktuell. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Artikel, die mal geschrieben wurden und irgendwie auch in Vergessenheit geraten. Und da möchten wir immer wieder mal auch einen hervornehmen und mit euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, teilen.
Genau, und ich glaube, was man gut auch so in Summe zu dem Artikel sagen kann, der berichtet über 9 Vertragsarten und ihre Wirkung. Und mein Mann oder die beiden Herren würden, oder die drei Herren würden das vielleicht auch heute anders überschreiben oder beschreiben. Und wir nehmen es mal her als Vertragseinladungen, würde ich formulieren. Ja, also welche Vertragseinladungen bekomme ich als, in dem Fall, Organisationsberater? Es könnte aber jemand anders auch sein, der in einem Vertragsnetz arbeitet. Ja, weil das sind, wie gesagt, es wird als Verträge beschrieben, aber diese Reflexion über die Einladungen überhaupt, die ich bekomme als Beraterin, finde ich hier herausragend und super hilfreich.
Und die drei Herren, die heißen mit Namen Heinrich Kessler, Hans-Georg Hauser und Hans J. Reuter, die da diesen Artikel verfasst haben und ganz klar fokussieren sich auf den Kontext Organisationsentwicklung. Und wie wir das immer wieder mal sagen, wir finden, da sind spannende Anregungen auch für andere Felder mit drin, sei das in Beratung, sei das in Bildung, wo auch immer wir mit Menschen arbeiten. Glaube ich, können wir einiges draus nehmen. Und ich glaube tatsächlich, das Ziel ist, wie du es, Christin, schon gesagt hast, dass wir auch eine gewisse, ich sag mal, Sensibilität entwickeln für Vertragseinladungen und uns dann auch bewusst werden können, gehe ich diesen Vertrag so ein oder gibt es da vielleicht doch noch die eine oder andere Klärungsfrage?
Genau.
Und Sie schreiben dann auch in der Einleitung, ob und mit welchem Verlauf und mit welchem Ergebnis Veränderungen und Entwicklungen durch die Unterstützung des OE-Beraters, und da können wir eben auch andere Berufszeichnungen einfügen, möglich ist, hängt vom Inhalt und der Qualität des Kontraktes ab. Also darum geht's. Welche Verträge schließen wir, was ist da der Inhalt und wie sieht es dann auch mit der Qualität aus?
Ja, und so werden 9, damit ihr eine, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Vorstellung habt, wie wir jetzt uns strukturieren, so geht es über 9 Punkte hinweg und wir starten mal mit Punkt 1. Hört sich schon schön an, Verträge zu Lasten Dritter. Und gleich auch hier, finde ich, kann man tatsächlich einen zum Beispiel Lehrer-Eltern-Gespräch könnte man auch hernehmen. Also Verträge zulasten Dritter formulieren Sie so, dass es ein EL-EL-Vertrag ist, sozusagen kritisches Eltern-Ich vielleicht auch so, den müsste man mal Beine machen. Also ne, wenn der Vorstand sagt zum Berater, den müsste man mal Beine machen, oder der Lehrer, die Lehrerin zu den Eltern sagt, Mensch, den müsste man mal hier irgendwie mehr Dynamik oder Motivation beibringen. Und der Berater, ich bleibe jetzt mal bei dem Wording, Berater, Beraterin, übernimmt sozusagen die Drecksarbeit. Und hier wird schon deutlich, was ich jetzt zum Beispiel auch ganz häufig kenne und wo ich sehr vorsichtig bin, übernehme ich die Verantwortung, hier wird es Drecksarbeit genannt, übernehme ich die Verantwortung der Führungskräfte. Also übernehme ich eine Rolle oder Aufgaben, die eigentlich woanders hingehören. Das heißt, es ist Verantwortungsverschiebung. Und ja, so ein typisches kritisches Eltern-Ich, kritisches Eltern-Ich-Gespräch. Ja? Ja, das stimmt, ne? Die sind so und so und deswegen muss man ja.
Und ich glaube, Eric Byrne hätte ja Freude an diesem Artikel gehabt, weil sie beziehen diese Vertragsarten oder diese Einladung immer auch auf Ich-Zustände, hier also Eltern-Ich. Mhm. Und sie beschreiben hier auch noch eine fürsorgliche Variante, so nach dem Motto, die Leute sollen sich bei uns wohlfühlen. Und da geht es darum, dass eigentlich der Auftraggeber davon ausgeht, dass die MitarbeiterInnen nicht wissen oder nicht in der Lage sind, selbst zu entscheiden, was für sie gut ist. Und dass da quasi ein Berater dafür eingespannt wird.
Ja.
Also sind somit auch diese Verträge, auch wenn sie etwas freundlicher daherkommen, letztlich Verträge zulasten Dritter. Also auch wenn wir das okay noch mit einbeziehen wollen, ja. So ich bin okay, die sind nicht okay, die brauchen jetzt was. Und das wäre so eine erste Falle, wo ich als Berater reintappen könnte, wenn ich das übernehme und dann auch mein Eltern-Ich da ins Spiel bringe und quasi eben diese Drecksarbeit oder eben diese Wohlfühlarbeit eigentlich für den Klienten übernehme.
Also Rollenverschiebung und Verantwortungsverschiebung, ja. Genau. Mhm.
Dann die zweite Art oder zweite Vertrag oder Vertragseinladung, das nennen sie der Skriptvertrag, mit der Idee, dass Auftraggeber und BeraterIn sich gegenseitig ihr Skript bestätigen. Und ich glaube, ich vermute mal, das ist tatsächlich eine Gefahr, die es gut ist, die im Auge zu behalten.
Mhm. Finde ich auf jeden Fall. Und ich greife mal vor einer Frage, die mich sozusagen seit meiner Gunter-Schmidt-Ausbildung auch begleitet. So diese Frage, warum haben Sie mich ausgewählt, kann da schon total hilfreich sein. Ja, das heißt, um was geht's eigentlich? Ich sozusagen intuitiv und auf einer ganz subtilen Ebene sucht ein Auftraggeber zum Beispiel mit einem Glaubenssatz, Skriptglaubenssatz aus, niemand kann mir helfen, einen Berater aus mit dem Skriptglaubenssatz, ich schaffe es nicht. Mhm. Also ich darf nicht erfolgreich sein oder ich darf es nicht schaffen. Das heißt, diese Passung auf einer nicht sichtbaren und trotzdem sozusagen wahrnehmbaren oder intuitiv wahrnehmbaren Ebene wird geschlossen. Und wie gesagt, ich habe dem jetzt gerade vorgegriffen und das beschreiben die drei Herren, aber finde ich auch sehr gut hier. Das heißt, was würde helfen für den Berater, die Beraterin? Klärung viel, viel stärker nochmal auf dieser Ebene. Was wollt ihr eigentlich von mir? Was wollt ihr erreichen? Wie sieht Erfolg für euch aus und aber auch, wie sieht Erfolg für mich aus? Also, dass ich da wirklich eine gute Klärung und Reflexion hinbekomme. Wie werde ich über mich und meine Klienten denken? Also, was will ich da auch im Sinne des Erreichens? Und wenn ich erfolgreich bin, was denke ich dann über mich? Darf ich das? Wie werde ich mich erfolgreich boykottieren oder meinen Erfolg boykottieren? Und wie kann ich möglicherweise damit umgehen, wenn die Klienten erkennen, dass ich der falsche Berater, die falsche Beraterin bin? Also kann ich das aushalten? Bleibe ich da im ER, nenne ich es jetzt mal, und im okay? Oder was passiert denn dann? Also was bestätige ich mir dann möglicherweise?
Und ich finde diese Fragen sehr gut. Ich denke, das wären auch gute Fragen für eine Supervision, also dass auch die Supervisorin mit diesem arbeiten kann, um auch Supervisanten quasi so auf diese Thematik, in diese Thematik zu begleiten. Und ich finde, was hier auch noch dazu kommt, und da nochmals eine Klammer auf, für die ja oft beklagte lange Dauer der TA-Ausbildung. Ich glaube, hier ist es tatsächlich dann ein Vorteil, dass man TA nicht nur theoretisch lernt als Checkliste oder Werkzeugkasten, sondern dass TA heißt, ich lerne auch mich kennen, ich kenne meine Themen, ich kenne meine wunden Punkte, ich lerne damit umzugehen. Und ich glaube, das hilft dann auch tatsächlich, sich diese Fragen bewusster stellen zu können.
Mhm. Ja.
Weil da diese unbewussten Prozesse einfach auch ein Stück weit schon bewusster gemacht worden sind durch die Ausbildung, durch Selbsterfahrung, durch kontinuierliche Supervision, Selbstreflexion, dass wir da uns auch immer besser kennenlernen und so. Natürlich ganz verhindern können wir es nicht, aber doch wahrscheinlich eher mal uns das bewusst werden, dass wir da jetzt auch eingeladen sind, einerseits ein Skript eines anderen oder einer anderen zu bestätigen, aber auch letztlich unser Skript da vielleicht noch mit reinspielen könnte.
Genau, sehr gut. Ja, dann geht's weiter mit dem Kreativitätsvertrag. Punkt 3. Mhm. Der finde ich insofern spannend, weil er sozusagen schon eine Lösung auch anbietet, also im Sinne einer Vertragseinladung, die ich aber gut nutzen kann, um zu einem nachher vielleicht harten Vertrag auch weiterzugehen. Die Idee ist, oder Ihre Hypothese ist, Kreativitätsvertrag ist vom Kind-Ich zum Kind-Ich. Also da wird die Lust am Experimentieren, am Ausprobieren, vielleicht auch neues Denken, spielerisch und so weiter, wird in den Raum gebracht, wird angeboten, wird aufgegriffen oder kann aufgegriffen werden vom Berater, von der Beraterin. Und da sind wir schon mal, ne, sozusagen an einem guten Punkt. Mhm. Jetzt kommt aber sozusagen die Falle. Das heißt, bei dem Klientensystem, nenne ich es jetzt mal, es muss vielleicht nicht die gleiche Person sein, aber es kann zum Beispiel, wenn es zwei Geschäftsführer sind oder Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, kann von der anderen Person kommen, aber wenn es zu viel Zeit kostet oder wenn es aber zu viel Geld kostet. Also es kommt so eine Beschränkung mit rein aus dem Eltern-Ich. Und damit habe ich natürlich ein Dilemma wieder.
Und vielleicht muss das noch nicht mal so als Einschränkung formuliert werden, sondern schon von vornherein. Wir möchten so einen Kreativitätsvertrag, und das ist so dieser Kind-Ich-Vertrag, eben das lustvolle Experimentieren, Ausprobieren. Und wir haben dafür, ich sag mal, 2 Stunden Zeit und ein Budget von so viel. Und da bin ich dann als Berater vor der Herausforderung, nehme ich diesen Vertrag an, ist das überhaupt möglich in den 2 Stunden oder wie viel das dann auch ist mit auch den Mitteln, oder müsste ich da dann auch darauf hinweisen, und Sie schreiben dann schön, es braucht auch die Erlaubnis aus dem Eltern-Ich des Auftraggebers. Mhm. Also dieses das finden wir gut, und wir stellen auch die Ressourcen zur Verfügung, Zeit, Ort, Geld, um eben auch kreativ zu sein.
Ja, genau.
Dann kommen Sie zu 2 Arten von symbiotischem Vertrag. Der erste, das ist die Nummer 4, das wäre der überverantwortliche Vertrag, wo der Berater, die Beraterin so mit der Idee rangeht, ich löse eure Probleme, lassen Sie mich nur einmal heran. Mhm. Also ich bin's und ich löse alles, oder verlasst euch auf mich, wenn ihr tut, was ich sage, wird es euch besser gehen. Mhm. Ist jetzt etwas krass ausgedrückt und würde vielleicht der Berater, die Beraterin nicht so formulieren, aber so die Haltung, die dahinter steckt. Ich weiß es und ich bin der tolle Berater, die tolle Beraterin, und ich löse eure Probleme.
Und nur hier kann man sich gut vorstellen, dass zum Beispiel auch so Verträge zu Lasten Dritter mit kritischem Eltern-Ich parallelen Transaktionen anfangen und dass es dann in so einen überverantwortlichen Vertrag geht. Das heißt, der Berater, Beraterin bleibt im EL, ER besetzt und Unternehmen geht ins K. Das heißt, das wäre sozusagen hier die Idee.
Und ich glaube generell, was du sagst, Christine, können wir hier noch sagen, ich glaube, so Kombinationen, die sind auch beliebig möglich. Also ich denke auch an diesen Kreativitätsvertrag, Kind-Ich, auch da könnte ich ein Angebot erhalten und ich als Berater habe ich, ach ja, Kreativität ist mein Ding und das schaffe ich und ich löse das und werde es auch in den 2 Stunden schaffen. Also ich glaube, da gibt es auch Kombinationen von diesen verschiedenen Vertrags- oder Vertragseinladungen, die wir hier vorstellen.
Genau. Und sozusagen Punkt 4 können wir gleich mit dran anschließen. Da ist es sozusagen umgekehrt. Punkt 5 ist nämlich symbiotisch unterverantwortlich. Das heißt, ich gehe quasi in die umgekehrte Situation rein, Rolle rein und sage, was Sie für richtig halten, ist für mich Pflicht, oder alles, was hier Tradition hat, wird beibehalten, was was grundsätzlich eine gute Idee ist, auch zunächst mal wertzuschätzen und zu sagen, aber wenn ich sozusagen da stur dabei bleibe und keine ja auch kritischen und hilfreichen Interventionen, die das System ja aufrütteln, mache, dann bewegt sich ja auch nichts. Und das sind, also da habe ich so drüber nachgedacht, das sind, finde ich, auch so typische Einladungen, wenn das Unternehmen sagt, wir brauchen Sie für eine Teamentwicklung. Das habe ich häufig als Einladungen. Und dann könnte ich ja sagen, ach, Sie wissen ja wohl schon, was für Sie gut ist. Und dann mache ich eine Teamentwicklung. Und dann explodiert da möglicherweise eine Bombe. Das heißt, was ist sinnig vorher im Sinne hier 4C, 4P auch wirklich abzuprüfen, ist nämlich genau dieses, was ist denn der Kontext? Also ich gehe in den Kontext viel stärker rein. Ich kläre, wer hat denn da welche Verantwortung? Was könnte man denn noch tun? Also ich mache viel mehr dieses Feld auch auf. Ja.
Ich glaube, eine Gefahr, die hier auch noch mit reinspielt, ist, dass wenn ich als Berater oder was auch immer auf Aufträge angewiesen bin, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss doch jetzt alles annehmen, sonst verliere ich einen Klienten, sonst verliere ich Kunden, ich verliere Umsatz. Ich kann, keine Ahnung, also existenzielle Fragen, ich kann meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Und dass ich dann in Gefahr bin, eben genau solche symbiotisch unterverantwortliche Verträge einzugehen, dass ich alles mache, was von mir verlangt wird und nicht merke, dass dann Teil mindestens von meinem Erwachsenen-Ich nicht mehr im Spiel ist und auch Eltern nicht, je nachdem nicht mehr.
Ja, oder und, ne, wenn wir Typ 1, Typ 2 von Anita English hernehmen, wenn ich eher untersicher als Beraterin unterwegs bin, auch das wäre hier eine Gefahr.
Und jetzt wird es noch etwas komplexer. Die sechste Art, das ist der symbiotische Vertrag auch noch, aber zweite Ordnung. Ja. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht kennst du diese Idee, dass eben nicht nur bei den Ich-Zuständen, den eigentlich, also ELERK2, wie es bezeichnet wird, eine Symbiose stattfindet, sondern auch in den kleinen Kreisen innerhalb des Kind-Ichs. Das heißt, wenn jetzt die Beraterin oder der Berater emotional für das Kind-Ich des Vorstandes zum Beispiel, also des Auftraggebers, sorgt, also zum Beispiel, ich halte ihm die unzufriedene zweite Führungsebene vom Hals, damit der Vorstand dem Berater erhalten bleibt. Also auch hier können wieder existenzielle Fragen mit reinspielen, aber das ist dann nochmals auf einer unbewussten Ebene. Und so sorgt eigentlich auch der Auftraggeber für mein Kind, ich, und da spielt etwas auf dieser Kind-Ich-Ebene auch an Symbiose. Also wir finden einander, wir erfüllen eigentlich unsere Kind-Ich-Bedürfnisse, aber das ist überhaupt nicht bewusst. So an der Oberfläche wird etwas ganz anderes verhandelt.
Genau. Oder ne, sozusagen gerade umgekehrt geht's auch. Der Vorstand gibt dem Berater einen Auftrag, leitet ihm sozusagen dann die Macht und sorgt für das K des Beraters, aber sozusagen der Berater, die Beraterin für das K des Vorstands, in dem eben jetzt umgekehrt, ne, die zweite Führungsebene ihm ihr vom Hals gehalten wird. Also sehr subtil, schwierig zu erkennen und gleichzeitig nochmal wirklich für die Überlegungen, die Reflexion eurer Beratungssituation ein ganz hilfreiches Modell, eine ganz hilfreiche Idee.
Und ich glaube, da ist auch wieder wichtig, dass ich für mich reflektiert genug bin, dass ich meine Bedürfnisse kenne. Da finde ich, hat ja Byrne auch was dazu geschrieben, so wie ich es im Kopf habe, die Frage, weshalb bin ich jetzt hier und nicht zu Hause oder irgendwo am Strand? Also was sind meine Beweggründe für diese Beratungs- oder was auch immer für ein Setting? Also dass ich mir schon bewusst bin auch, wo sind meine Bedürfnisse, bin ich bewusst, also eher hier und jetzt da, oder spielt da irgend noch was anderes mit, das ich mir holen will durch eine Beratung oder durch ein anderes Setting?
Jetzt kommen wir
zu Nummer 7. Das nennen Sie jetzt Erwachsen-Ich-Vertrag. Und sie bezeichnen es auch als harter Vertrag. Und da habe ich mal auch für mich ein Fragezeichen hingesetzt, weil ich glaube, Eheverträge müssen nicht immer hart sein. Also hart heißt, es ist ganz klar überprüfbar, es sind klare Ziele, messbar. Und weich heißt, es ist eher etwas undefinierbar. Und da möchte ich auch auf die Vertragsmatrix von Charlotte Sills hinweisen, die wir auch mal schon behandelt haben. Also ich glaube, ich kann im Eher durchaus auch weiche Verträge schließen, wenn ich mir das bewusst bin. Mhm. Was ich, ja, glaube ich, hier aber meinen, ist, dass quasi etwas als hart verkauft wird, das aber eigentlich weich ist. Also, so, dass ich das eingehe und sage, das mache ich, und ich bin mir gar nicht bewusst, dass das eher so ein, dass ein Hintertürchen offen gelassen wird.
Genau, und ich glaube, das ist sozusagen auch die Aussage, die hier im Artikel ist, die finde ich ganz spannend, nämlich zu sagen, das ist eher der seltenste Vertrag, Schrägstrich, die seltensten ersten Interventionen oder ersten parallelen Transaktionen, die stattfinden. Also das ist für mich eher so eine Reflexion, Schrägstrich Vorbereitung auf den Kontakt mit dem Kunden oder mit dem Klienten, zu sagen, das Unternehmen holt mich, weil es eben meistens nicht gewohnt ist, klar zu sein, Verträge zu schließen, reflektiert zu sein, zu verstehen, zu analysieren, Erkenntnisse zu haben, was da gerade im Unternehmen passiert. Mhm. Und das finde ich hier so nochmal mit am hilfreichsten. Ja. Ja, sich selbst darüber im Klaren zu sein und eben sich selbst darüber im Klaren zu sein, was wird am wenigsten in den ersten Minuten, Stunden passieren? Ja, wo will ich vielleicht hin und was könnte ein harter Teil auch sein, ja, woran kann man es messen, was sind vielleicht auch im Sinne von der Burnschen administrativ und Ziele vielleicht auch tatsächlich Teile, die ich als hart definieren könnte, aber und sozusagen der Anfang des Beratungsprozesses wird selten dahin gehen.
Und ich glaube, was Sie meinen, wird auch noch mal etwas klarer, wenn wir zur achten Vertragsart gehen. Das nennen Sie jetzt weicher Vertrag. Ich habe jetzt gerade keine alternative Bezeichnung. Vielleicht ein unklarer Vertrag, könnte man sagen. Und Sie definieren es hier, ein wesentliches Merkmal dieser weichen Verträge ist die Vereinbarung einer Nichtänderung. Mhm. Also da geht es nicht um unsere Definition oder auch die von Charlotte Sills von weichen Verträgen, wo einfach das vereinbart wird. Es geht im Moment noch nicht um die Veränderung, sondern beispielsweise um mal eine Erkundung des Themas, was spielt da überhaupt alles noch mit, könnte ja auch mal sein. Mhm. Aber Sie definieren es, da wird eine Nichtänderung vereinbart. Also der Berater geht da quasi unbewusst etwas ein, das klar ist, dass da keine Veränderung geschehen muss. Ja. Und das ist ja auch was Byrne schon hingewiesen hat, dass es manche Patienten gibt, die sich den Therapeuten so aussuchen, dass sie die Hoffnung haben, dass sie sich möglichst nicht verändern müssen. Also nicht bewusst, auch wieder aber so ein kindlicher Anteil.
Ja, genau. Und also ich finde, es hängt auch mit neuen, auch da schon mal vorgegriffen, so ein bisschen zusammen mit dem Thema der Trübungen. Ja, also das heißt, auch da ist möglicherweise eben der Teil, wo einfach noch Trübungen da sind, die es aufzudecken gilt, und wo, ja, sozusagen, eben weil es keinen harten Vertrag im ersten Anlauf geben kann, eine Idee ist, jetzt zunächst mal Dinge zu sammeln, vielleicht auch zu sammeln, eben, was wollen wir nicht, und was soll auf jeden Fall erhalten bleiben, so. Nur Fragen vielleicht auch so zu stellen. Genau.
Du hast Nummer 9 jetzt schon erwähnt. Das nennen Sie formaler Vertrag. Also ist irgendwie noch eine separate Kategorie. Mhm. Die formalen Verträge, die üblicherweise zwischen Erwachsen-Ich und Erwachsen-Ich geschlossen werden. Also wie arbeiten wir zusammen und all das drum und dran. Und da finde ich spannend, dass Sie schreiben, dass es hier ganz, ich sag mal, normal ist, dass es auch Trübungen gibt. Mhm. Sie beschreiben so drei Arten von Trübungen. Die erste ist die Annahme, dass der Vertrag alle getroffenen Vereinbarungen vollständig erfassen würde. Da gehen wir davon aus, wir haben ja überall, wo wir irgendwas anklicken, da heißt es allgemeine Geschäftsbedingungen gelesen, mhm, und das sind seitenweise Dokumente, Texte in diesen Dokumenten. Mhm. Und auch mit noch so langen Texten gibt es immer wieder auch mal Aspekte, die nicht geregelt sind. Und auch das ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind. Wir können vieles klären und es wird Punkte geben, die auch noch offen bleiben.
Ja. Oder und, also hatte ich jetzt zuletzt erlebt, dass ich einen Coaching-Vertrag habe oder mache und mit der Klientin und wir den durchgehen und dann eben nicht wahrgenommen wurde, dass man Frau sich eben so und so viel vorher abmelden muss oder eben den Termin stornieren muss, soll, darf. Und so Dinge gibt es immer wieder. Und da gut drauf vorbereitet zu sein und zu wissen, wie gehe ich damit um, was mache ich denn da draus, ist super hilfreich eben in der Haltung als Berater, Beraterin. Was sind denn da meine Optionen und nicht in irgendwas zu verfallen, was dann nicht dienlich ist.
Und die dritte Trübung, das ist so die Annahme, dass die Vertragsklärung, Verhandlung alle wichtigen Punkte auch ausreichend besprochen hat, also oder, dass die besprochen wurden. Also es ist wieder ähnlich wie der erste Punkt. Wahrscheinlich haben wir das eine oder andere nicht auf dem Schirm. Und das ist nicht grundsätzlich tragisch. Da kann man dann auch nachklären noch. Ich glaube, schwierig wird es erst, wenn wir einfach fix davon ausgehen, wir haben alles besprochen, ist alles klar für beide Parteien, aber es ist eben vielleicht nicht so ganz klar in allen Punkten.
Ja,
genau. Ja, das waren die neun Arten. Sie schreiben dann auch generell zum Beratungsvertrag, dass das Ziel oder Inhalt und Ziel des Vertrags ist ja nicht die Heilung, sondern die Mobilisierung der dem Klienten eigenen Fähigkeiten, Kräfte und Energie zur Verbesserung seiner Lebensqualitäten und Erweiterung seiner Handlungs- und Entwicklungsspielräume. Finde ich auch eine sehr schöne Beschreibung. Und hier auch gleich der Hinweis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du das alles noch nachlesen willst, findest du in den Shownotes unter transaktionsanalyse.online/177 nochmals diese Vertragsarten und auch dieses Zitat aufgelistet. Und wenn du es gerne noch mit anderen diskutieren möchtest, dann bist du herzlich eingeladen in unser Online-Seminar. Das findet am Mittwoch, am 18. Juni 2025 um 18 Uhr statt bis 19.30 Uhr. Also da werden wir wie üblich nochmals einen kurzen Überblick geben über das Thema und dann aber auch Gelegenheit, das in Gruppen und im Plenum zu diskutieren, zu hinterfragen, mit Beispielen zu ergänzen. Also da bist du herzlich eingeladen, vorausgesetzt du hörst das jetzt und es ist noch nicht der 18. Juni 2025.
Genau, und da freuen wir uns drauf, wenn wir darüber diskutieren. Und ich greife mal auf, nochmal das Mobilisieren und Erweitern dieser Konzepte dann auch in unserer üblichen Art und Weise im Online-Seminar mit dir und tun können.
Genau. Ja, mit dieser Episode verabschieden wir uns auch in die Sommerpause. Wir gönnen uns da eine Pause auch mit den Online-Seminaren und du hörst die nächste Podcast-Episode dann Anfang September 2025. Dann wünschen wir dir einen wundervollen Sommer und falls du Urlaub hast, gute Erholung und bis bald.
Bis dahin.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.